4. August, 20:28 Uhr. Und den sehr aufmerksamen Wochenendtabellenhörern wird etwas aufgefallen sein.
Ja.
Das ist doch dasselbe Datum wie die letzte Folge.
Ja.
Ja. Clever. Clever. Wir wollen über Bertelmanns Socken sprechen.
Ja.
Warum sprechen wir heute über Socken?
Weil ich in der vorletzten Folge ein Geschenk ausgepackt habe von meinem Tutor, das ich zum Abi bekommen habe. Und da waren zwei verschiedenfarbige Socken drin und ein QR-Code. Mhm. Dieser QR-Code führte zu einer Arbeit. Und diese Arbeit habe ich dann in einer Nacht, in der ich nichts anderes zu tun hatte, gelesen.
Wie umfangreich war die?
Das waren um die 20 Seiten, glaube ich.
20 Seiten? Ja. Über Bertelmanns Socken?
Ja.
Okay.
Und das war eben eine Arbeit aus dem Jahr 1980, geschrieben von John Stuart Bell, einem der größten Quantenphysiker überhaupt, der damals am CERN gearbeitet hat und am CERN diese Arbeit geschrieben hat.
Den Link zu dieser Arbeit, den hast nur du bekommen oder den haben alle bekommen?
Nee, also alle haben ja einen QR-Code bekommen, aber nur in meinem QR-Code war diese Arbeit drin.
Ah, okay, verstehe.
Ja, okay. Hat er mir dann noch zugeflüstert, dass das ein spezieller QR-Code ist bei mir.
Okay, ja, geil, ja. Okay, erzähl weiter.
Genau, und in dieser Arbeit ging es eben um das sogenannte Einstein-Podolsky-Rosen-Argument.
Ja.
Und das...
Lukas Podolsky. Also, oder nicht?
Nee, ein anderer Podolsky.
Ist das nicht irgendwie die neue die drei neuen Stürmer von... Nee. Was könnte das denn sein? Irgendwas in Dubai wahrscheinlich oder so.
Nee, das waren drei Physiker und sie haben eben einen der größten und einflussreichsten physikalischen Debatten eigentlich des 20. Jahrhunderts eingeläutet. Und es ging eigentlich in dieser Debatte oder in diesem Streit, ging es eigentlich darum, was sagt die Quantenphysik? Die Quantenphysik war ja am Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue physikalische Theorie. Was sagt die Quantenphysik aus über die Natur der Realität? Oder über die Realität der Natur. Und was die Quantenphysik an sich besagt, ist ja ganz vereinfacht, die Welt besteht aus Quanten, also kleinsten Bausteinen, ne? Licht besteht aus kleinsten Bausteinen, den Photonen, Elektrizität besteht aus den Elektronen. Diese kleinsten Bausteine folgen sehr skurrilen Regeln, nämlich haben sie keine festgelegten Eigenschaften, wie wir das aus der klassischen Welt kennen. Das Man sagt, ein Objekt hat eine Geschwindigkeit und einen Ort, und sondern es gibt nur Wellenfunktionen, und diese Wellenfunktionen geben Wahrscheinlichkeiten an für bestimmte Werte. Und erst im Moment der Messung entscheidet sich praktisch das Objekt, das Quantensystem, für einen Wert, und zwar unvorhersehbar. Und zwar wirklich unvorhersehbar. Also nicht wie bei einem Würfelwurf, wo man eigentlich sagen kann, ja, der ist unvorhersehbar, aber nur weil wir nicht berechnen können, wie der Würfel fällt, sondern zufällig, rein zufällig. Es gibt keinen Mechanismus, der das erklären kann, weil es keine Ursache gibt, sondern in diesem Moment entscheidet sich das System rein willkürlich für einen Wert. Wenn man das jetzt 1000 Mal macht, dann erkennt man das Muster der Wellenfunktion, die die Wahrscheinlichkeiten angibt, aber es gibt keine Kausalität an der Stelle. Das gibt ja dieses Experiment von Schrödingers Katze, ne, was dann sagt, im Moment der Messung, also wenn ich reinschaue, löst sich dieser seltsame, skurrile Übergangszustand aus tot und lebendig aus, und die Katze ist entweder tot oder lebendig. Mhm. Und in dieser Arbeit, in diesem Einstein-Podolsky-Rosen-Argument, ging es um ein Phänomen der Quantenmechanik, das sie noch komischer macht. Und zwar das Phänomen, dass Quantenobjekte auf sehr unerklärliche Weise...
Quantenobjekte deswegen Socken, quasi.
Nee. Das, zu den Socken, ach, kommen so. Wir noch.
Okay.
Das Quantenobjekte sind auf sehr unerklärliche Weise miteinander verbunden. Also fast so, dass man denken würde, das ist irgendeine Esoterik-Scheiße, so. Aber wirklich, Quantenobjekte sind miteinander verbunden. Über die sogenannte Verschränkung.
Wieso bringst du eigentlich immer wieder Esoterik?
Weil es so klingt. Wenn ich jetzt gleich erkläre, was Verschränkung ist, dann denkt man sich erst, ja, das klingt nach irgendeinem...
Nein, ich hab immer so ein bisschen das Gefühl, du willst Esoterik wissenschaftlich begründen und beglaubigen.
Nee, im Gegenteil.
So ein bisschen. Also wie so ein ich sehe dich so als den Notar der Esoterik, nein, irgendwie.
Nein.
Nicht?
Aber so würde es eigentlich klingen. Aber nein, es ist ein reales physikalisches Phänomen. Verschränkung. Oder Einstein war das genauso wenig geheuer wie mir eigentlich. Und er nannte das deshalb die spukhafte Fernwirkung. Weil er gesagt hat, das kann so nicht sein. Das ist, als würde es spuken praktisch. Denn Verschränkung bedeutet, dass ein zusammengesetztes physikalisches System. Also ich gucke mir nicht ein Quantenobjekt an, sondern im einfachsten Fall zwei. Das ist ein zusammengesetztes System. Ein zusammengesetztes physikalisches System als Ganzes nimmt einen festen, definierten Zustand ein, aber die beiden Teilsysteme nicht. Mhm. Das ist also das Phänomen der Verschränkung. Und das ist ganz schwierig zu erklären, aber man kann sich so vorstellen, man hat zwei miteinander verschränkte Teilchen und man misst die Polarisation. Also eine Eigenschaft, die kann entweder horizontal sein oder vertikal. Und ich weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt messe, ist das jetzt horizontal oder ist es vertikal, weil das ist ja zufällig, kann ich ja nicht sagen. Hm. Aber ich kann immer sagen, bei diesen beiden verschränkten Teilchen, wenn das eine horizontal ist, ist das andere vertikal. Wenn das eine vertikal ist, ist das andere horizontal. Wenn ich mir beide für sich angucke,
ja, ja, ist das Zufall. Also den letzten Satz habe ich schon verstanden. Ich war insgesamt halt bei QR-Code eigentlich raus ein bisschen, aber erzähl mal weiter. Ja.
Und wie gesagt, wenn ich mir eines für sich anschaue, Zufall, wenn ich mir beide zusammen anschaue, ist es aber ein definierter Zustand. Das eine ist immer so, das andere ist immer das Gegenteil davon. Und das Krasse ist, das passiert ohne Zeitverzögerung, also instantan. Ich kann die beiden an entgegengesetzten Ecken des Universums, in unterschiedliche Galaxien stecken. Und in dem Moment, in dem ich das eine messe, ist es horizontal, weiß ich, dass das andere vertikal ist. Und das ist das, ja, man kann jetzt eigentlich auf zwei Arten darauf reagieren, je nachdem, wie gut man verstanden hat, wovon man da überhaupt spricht. Eigentlich müsste es einem kalt den Rücken herunterlaufen, weil das bedeutet, die Lokalität des Kosmos ist gebrochen. Objekte am anderen Ende des Universums können mit uns zusammenhängen, ohne dass wir mit ihnen kommunizieren. Als würde der Raum zwischen uns gar nicht existieren. Hm. Das klingt erstmal schon nach Esoterik zugegebenermaßen. Und das ist das, was Einstein bezeichnet als spukhafte Fernwirkung. Und das hat er als Beweis dafür genommen, dass die Quantenmechanik nicht vollständig sein kann. Weil er gesagt hat, eine Theorie, die zu sowas führt, das stimmt irgendwas nicht, das kann nicht sein. Die andere Option, darauf zu reagieren, ist zu sagen, das ist doch völlig logisch. Und zwar, da kommen Bertelmanns Socken ins Spiel. Dr. Bertelmann, das war ein Kollege von Bell am CERN, hat immer verschiedenfarbige Socken getragen. Das war so sein Ding. Und dadurch, angenommen, man hat ihn gesehen, man hat ihn kommen sehen.
Ja.
Und man hat gesehen, die eine Socke von ihm, die ist pink.
Dann wusste man, die andere ist nicht pink.
Dann wusste man, dass die andere nicht pink ist, auch wenn man sie nicht gesehen hat. Und zwar instantan, in dem Moment, in dem ich die eine Socke sehe, weiß ich sofort, ohne Zeitverzögerung, dass die andere Socke nicht pink ist. So, und wo ist da spukhafte Fernwirkung? Das ist ja gar nichts Rätselhaftes, das ist doch völlig logisch. So, das ist praktisch die Metapher von Bertelmanns Socken, und wo jetzt, was die meisten aber nicht verstehen, die meisten benutzen dann die Metapher von Bertelmanns Socken, um zu erklären, dass Verschränkung doch eigentlich gar nicht so spukhaft ist, dass das alles ganz normal ist. In dieser Arbeit, wenn man weiterliest, erklärt Bell in der Arbeit eigentlich, warum diese Metapher nicht funktioniert, warum das ein unzulässiger Vergleich ist. Und um das zu erklären, übrigens, das mit den unterschiedlichen Socken, das ist eigentlich noch nichts. Ich habe das mal mit Schuhen geschafft. Ich bin mal mit zwei unterschiedlichen Schuhen rausgegangen und bin damit wirklich durch die Gegend gefahren. Also lange.
Bis nach München gefahren.
Bis nach München bin ich gefahren mit zwei unterschiedlichen Schuhen.
Das haben wir sogar damals, glaube ich, war Mami total begeistert, dass wir das, hatten wir das nicht sogar in irgendeiner Instagram-Story drin?
Ja. Ich müsste irgendwo da noch sein.
Ja.
Also Socken, naja, aber Schuhe, so. jedenfalls, dieser Vergleich, der funktioniert nicht. Und das hat, warum er nicht funktioniert, darum geht es letztlich in dieser Arbeit. Und da werden Experimente eingeführt mit dem sogenannten Spin. Spin, das ist auch eine Eigenschaft von Quantenobjekten. Man sagt manchmal so scherzhaft, es ist wie die Drehung einer Kugel, nur es ist keine Kugel und sie dreht sich nicht. Also eigentlich funktioniert der Vergleich mit der drehenden Kugel überhaupt nicht. Aber das ist trotzdem das, als was wir uns das irgendwie vorstellen. Eigentlich, man kann es sich dann, wie gesagt, ganz vereinfacht so vorstellen, ein Teilchen, ein Quantenobjekt ist wie ein sich drehender Magnet mit einem Nord- und einem Südpol. Das heißt, wenn ich ein Magnetfeld habe, dann zieht es den Nordpol in die eine und den Südpol in die andere Richtung. Und wenn ich ein ungleichmäßiges Magnetfeld habe, das an unterschiedlichen Punkten unterschiedlich stark ist, dann kann ich das Teilchen damit ablenken, je nach Spin. So, das ist der Grundgedanke. Und das führt zu den sogenannten Stern-Gerlach-Magneten. Das sind eben Teilchen, die lenken, oder Magnete, die lenken Teilchen mit der einen Ausrichtung nach oben, mit der anderen nach unten. Und mit irgendwas dazwischen, dann in irgendeine Richtung dazwischen. Das ist der Grundgedanke, also das ist praktisch der Versuchsaufbau, dass man versucht, Teilchen mit verschiedenem Spin auf diese Weise voneinander zu trennen. Die einen nach oben, die anderen nach unten. So, wenn ich das jetzt mache und ich beschieße diesen Stern-Gerlach-Magnet mit Teilchen, laut Quantenmechanik ist es unmöglich zu sagen, welches Teilchen geht hoch und welches Teilchen geht runter. Weil ich messe damit ja praktisch den Spin und der legt sich ja unvorhersehbar fest, mehr oder weniger. Aber was ich sagen kann, wenn ich zwei verschränkte Teilchen dort drauf schieße, eines geht immer hoch, eines geht immer runter. Das heißt, ich habe am Ende bei diesem Versuchsaufbau, wenn ich einen Schirm hinten platziere, habe ich zwei Flecken. Und das lässt sich natürlich nur mit Verschränkungen erklären. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen diesen Größen, die es eigentlich nicht geben sollte. Und die Frage ist, warum? Und gerade das führt zu dieser Frage zur Natur der Realität. Man geht ja praktisch davon aus, dass Teilchen, also ich schieße diese beiden verschränkten Teilchen da drauf, das Teilchen legt sich erst im Moment der Messung darauf fest, welchen Spin es hat. Das heißt, es ist nicht so, ich messe es und ich weiß es erst in dem Moment, sondern vorher gibt es diesen Wert nicht. Ich erzeuge ihn erst mit der Messung. Das ist ein ganz komisches Verständnis von Wissenschaft, weil eigentlich denken wir, Wissenschaft muss Dinge messen, die objektiv da sind, die auch vorher schon da waren. Und wir messen sie nur, wir bringen sie in Erfahrung. In der Quantenphysik produziert die Messung den Zustand. Das heißt, dieser Zustand, den wir messen, oder diese Werte, die wir messen, die sind in dem Sinne nicht real. Sie existieren nicht unabhängig von der Messung. Sie entstehen im Moment der Messung. Wir selbst erzeugen das, was wir messen. Das ist auch etwas, wo Einstein gesagt hat, das widerstrebt, das hat seinem Verständnis von Wissenschaft eigentlich mehr oder weniger widerstrebt. Denn die Frage ist jetzt natürlich, wenn sich beide Teilchen im Moment der Messung festlegen auf den Zustand, woher weiß das eine, auf was es sich festlegen muss, wenn das andere sich schon festgelegt hat? Ne, also, wenn sie sich beide in dem Moment festlegen, woher wissen sie denn bitte, auf was sie sich festlegen müssen, damit sie sich nicht auf das Gleiche festlegen? So, wie kann das sein, dass sie sich immer auf unterschiedliche Dinge festlegen? Auch wenn sie an unterschiedlichen Orten des Universums liegen, wenn sie nicht miteinander kommunizieren können. Also es ist eigentlich, der Vergleich wäre eher so, ich habe zwei Socken und die beiden Socken haben gar keine spezielle Farbe. Und in dem Moment, in dem ich nachschaue, legen sich die Socken erst auf eine Farbe fest. Das heißt, sie bekommen dann plötzlich eine Farbe, aber komischerweise bekommen sie immer unterschiedliche Farben. So. Und sobald wir eine Socke anschauen und wir sehen, diese Socke ist pink, wird im gleichen Moment die andere Socke, die am anderen Ende des Universums liegt, nicht pink. Also dadurch, dass ich mir diese Socke hier anschaue und sage, sie ist pink, passiert am anderen Ende des Universums etwas. Nämlich diese andere Socke wird in diesem Moment nicht pink. Das ist spukhafte Fernwirkung. Und Einstein, Podolsky und Rosen haben das abgelehnt. Sie haben gesagt, Wissenschaft misst Dinge, die objektiv da sind. Das nennt sich Realismus. Und dieses spukhafte Fernwirkungsding, das kann nicht existieren. Die Vorstellung nennt sich Lokalismus, dass man sagt, das Universum ist lokal, Dinge, die zusammenhängen, oder diese Form von Korrelation kann es nicht geben. Und daraus haben sie geschlussfolgert, die Quantenmechanik ist unvollständig. Einstein hat so das Zitat gebracht, dass er gesagt hat, es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt und sich telepathischer Mittel bedient, wie es ihm von der gegenwärtigen Quantentheorie zugemutet wird, kann ich keinen Augenblick glauben. Und den Ausweg, den er gefunden hat, ist er hat gesagt, oder man muss eigentlich annehmen, um dort einen Ausweg zu finden, die Größen, die wir dort messen, sind real. Die entstehen nicht erst im Moment der Messung, sondern es gibt die sogenannten verborgenen Variablen. Das bedeutet, diese Größen, die liegen schon immer fest, nur wir können sie vorher nicht beobachten. Das ist also praktisch wie, als hätte jedes einzelne Teilchen hätte eine Liste bekommen, wo immer draufsteht, für was muss es sich entscheiden. Und die Listen sind so miteinander synchronisiert, dass die Teilchen nicht miteinander kommunizieren müssen, sondern sie gucken nur auf ihre Liste und wissen, okay, ich muss jetzt praktisch horizontal sein und das andere Teilchen hat dann auf seiner Liste, ich muss vertikal sein. Und diese Listen sind von der Natur irgendwie miteinander synchronisiert worden. Dann kann man erklären, warum verhalten sie sich so, obwohl sie nicht miteinander kommunizieren können. Und jedes Teilchen hat praktisch eine Liste. Und warum sie miteinander korreliert sind, wissen wir nicht. Die Natur hat sie so gemacht, dass sie miteinander korreliert sind. So. Das ist so ein bisschen, so kann man natürlich Korrelationen erklären. Das kann man vergleichen mit den, zum Beispiel, oder der Vergleich wurde gemacht in dieser Arbeit, mit den Herzinfarktraten von benachbarten Städten. So, die sind relativ ähnlich. Da ist eine Korrelation. Wenn die Herzinfarktrate in der einen Stadt größer ist, ist sie in der anderen Stadt in der Regel auch größer. Aber das liegt ja nicht daran, dass die Temperaturen in der einen Stadt die Temperaturen der anderen Stadt verursachen oder umgekehrt, sondern es liegt an verborgenen Variablen, nämlich daran, dass aufgrund klimatischer Bedingungen und aufgrund der ähnlichen geografischen Lage die Temperaturen halt immer ähnlich sind. Das liegt daran, dass der Wochentag derselbe ist und Sonntage empfindlicher dafür sind, etc. Es liegt an verborgenen Variablen, die diese Korrelation erklären. Keine spukhafte Fernwirkung, keine nicht realen Zustände, die erst mit der Messung Realität werden, sondern ganz normale Korrelationen. Und auf dieser Basis hat sich ein Konflikt entwickelt zwischen Bohr und Einstein. Eine philosophische Frage, die man nicht so wirklich klären konnte, sondern man sagen konnte, ja okay, was sagt die Quantenmechanik über die Natur der Realität aus? Oder über die Realität der Natur? Wie real ist die Natur? Das sind unterschiedliche Interpretationen. Es gibt diese verborgenen Variablen vielleicht, die wir aber nicht anschauen können. Wir können die Listen, die die Teilchen haben, wo drauf steht, für was sie sich zu entscheiden haben, die können wir nicht sehen. Von daher war es erstmal eine philosophische Frage. Es war eine philosophische Frage, bis der Autor dieser Arbeit, John Bell, den sogenannten Bell-Test entwickelt hat.
Und der letztendlich ja nur belegt, dass Quantenobjekte irgendwie auf eine Art und Weise verbunden sind, die weit über die physikalischen Beschreibungen hinausgeht.
Ja, mehr oder weniger.
Ja, warum sagst du das denn nicht gleich? Du laberst
eine
Stunde rum,
weißt du, das ist auch... Es gibt ja einen Unterschied, dass sie verbunden sind miteinander. Das haben Einstein und sogar nicht geleugnet. Aber Einstein und Co. haben gesagt oder haben sich berufen
nein,
auf die Theorie der verborgenen Variablen.
Nein, es geht um etwas, was sich physikalisch nicht beschreiben lässt.
Nein, es lässt sich nur nicht mit einer lokal-realistischen Theorie.
Physikalische Beschreibung.
Mit einer lokal-realistischen Theorie geht es nicht.
Ja.
Man muss sich vom Realismus
also
und von der Lokalität...
Also eher mit einer esoterisch-unrealistischen.
Nee, mit einer nicht-lokalen Theorie. Die Quantenmechanik ist eine nicht-lokale Theorie. Dafür wurde dieser Bell-Test entwickelt. Bell hat praktisch gesagt, wenn eine Liste möglicher Zustände existiert, wenn es diese Liste gibt, dann gelten die klassischen kombinatorischen Grundprinzipien, die nun mal bei Listen gelten. Dann kann man sie behandeln wie alle möglichen Listen auch. Und dann gibt es solche kombinatorischen Zusammenhänge. Angenommen, ich habe drei Eigenschaften, W, A und F. So, dann weiß
ich... Oder WTF.
Ja, oder so. So. Und ich messe praktisch danach und entweder W, also W, A und F, die können jeweils entweder erfüllt sein oder nicht erfüllt sein. Dann gibt es so, kann man mathematisch zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es W und A erfüllt sind, kleiner oder gleich sein muss der Wahrscheinlichkeit, dass W und F erfüllt sind, plus der Wahrscheinlichkeit, dass A erfüllt ist und F nicht.
Und
das
F
sind
nicht.
Dinge, die kann man, das klingt kompliziert, aber das
Nein,
ist klassische
das
Physik.
Das ist klassische Physik,
genau.
Also das leuchtet mir total ein.
So,
ja.
Das kann man sich auch aufzeichnen über diese Venn-Diagramme, wo man praktisch so Mengen aufzeichnet,
ja.
Und dann wird man sehen, warum das so sein muss.
Ja, daher kenne ich das.
So, das müsste gelten, wenn diese Listen existieren. Und 2022 wurde der Physik-Nobelpreis an Anton Zeilinger und Alain wahrscheinlich, Aspé, vergeben für Experimente, die gezeigt haben, dass die Bell'sche Ungleichung verletzt ist. Das heißt, dass es Experimente gibt in der Natur, die die Bell'sche Ungleichung verletzen. Und damit ist belegt, dass es diese Listen, diese verborgenen Variablen nicht geben kann. Und damit wiederum ist bewiesen, dass es keine Beschreibung der Natur gibt, die lokal und realistisch ist. Das heißt, diese spukhafte Fernwirkung oder aber dieses komische Phänomen, dass Messwerte nicht real sind, sondern sie erst im Moment der Messung auf irgendeine komische Weise entstehen, das ist real, das existiert. So ist die Welt aufgebaut. Damit muss man sich nach diesen Experimenten abfinden.
Okay.
Und übrigens, dass praktisch man an diesen verborgenen Variablen gezweifelt wurde, dass sie existieren, das ist schon sehr viel länger. Grete Hermann hat schon 1935 gesagt, das funktioniert nicht, aber mit wenig Beachtung. Jetzt wissen wir es, dass diese verborgenen Variablen so in der Form nicht funktionieren. Das heißt, die Einstein-Podolsky-Rosen-Debatte ist gelöst. Und die nächste Frage ist jetzt eigentlich, die daraus resultiert, okay, wir haben jetzt verstanden, diese komische Quantenwelt, so ist die Natur aufgebaut, das haben wir jetzt bewiesen. Jetzt müssen wir eigentlich die Frage umdrehen. Wir müssen uns fragen, warum ist die klassische Welt so, wie sie ist, wenn die Messwerte gar nicht real sind, wenn Ort und Geschwindigkeit eigentlich in der Physik gar keine Rolle spielen als Größen, warum gibt es sie denn in unserer klassischen Welt? Warum nehmen wir die klassische Welt so wahr, wie sie ist? Also plötzlich erscheint in der Physik die Quantenwelt ganz logisch und das, was wir aber alle seit unserer Geburt kennen. Das ist plötzlich das, was wir nicht mehr erklären können, warum das überhaupt so ist. Wir müssten eigentlich, müsste die Welt nur aus diesen komischen Wahrscheinlichkeiten bestehen. Das heißt, die nächste Frage, die die moderne Physik jetzt beantworten muss nach dieser EPR-Debatte, wie entsteht aus der Quantenwelt die klassische Welt? Und das ist bis heute offen.
Okay, und muss aber auch heute Abend auch nicht mehr geklärt werden.
Nicht mehr heute Abend, aber das ist sicherlich eine der Fragen, die ich mir mal vornehmen könnte irgendwann in meiner Physikkarriere.
Ja, echt? Ja. Oh mein Gott. Ich wünschte, wir hätten einfach über zwei verschiedenfarbige Socken gesprochen. Ja. Wobei es natürlich, ich bin immer hin und her gerissen. Also wir können ja jetzt auch ganz offen reden, es hört eh kein Schwein mehr zu. Denke ich mal. Ist ja auch nicht richtig. Ich sehe das ja immer aus meiner sehr naiven Perspektive. Du führst ja mittlerweile auch mal an der einen oder anderen Stelle auch immer mal eine physikalische Diskussion dann.
Ja.
Teilweise Twitter oder auch in den Privatnachrichten und per Mail zum Teil auch insgesamt. Und es gibt ja auch viele, die sich dafür interessieren, deswegen sollte nicht despektierlich klingen, nur weil ich es wieder nicht verstehe insgesamt.
Hast du es gar nicht verstanden?
Also in Teilen, wobei ich mir tatsächlich wünschen würde, ich hätte es mit ein wenig mehr Kraft gehört.
Ja.
Ich bin halt einfach richtig Matsch in der Birne, Jesse, wie ich in meinem Leben noch nicht Matsch in der Birne war und das jetzt über einen Zeitraum, der es noch matschiger macht, irgendwie sowas.
Ja.
Und dadurch ist, so sehr ich mich freue, mit dir dann wieder hier mal sitzen zu können, auch wenn wir heute kein Malzbier haben, sondern einfach dann hier in Ruhe sitzen zu können und ein bisschen zu podcasten. Mami und Lani sind in Urlaub und wir sind ganz allein zu Hause, wir haben sturmfreie Bude quasi, mehr oder weniger. Werden das natürlich intensivst ausnutzen, aber ich bin halt einfach mega Matsch in der Birne und das, obwohl es ja jetzt noch nicht mal 9 Uhr abends ist. Ne? Aber ich könnte jetzt hier den Kopf auf den Tisch legen und ich wäre wahrscheinlich nach 10 Minuten wäre ich weg.
Ja gut, in dem Zustand ist es nicht ganz einfach, das Einstein-Podolski-Rosen-Argument zu verstehen.
Ja, Rosenbaum heißt er oder Rosen.
Rosen.
Rosen?
Ja, Nathan Rosen.
Nathan Rosen.
Ja.
Einstein, Podolski. Und wie heißt Podolski mit vorne?
Weiß ich nicht.
Bestimmt Lukas.
Nee.
Das ist bestimmt. Also du hast das bestimmt nur nicht mitgekriegt, dass wir das, ist ähnlich wie bei Cantona, dass der noch Sänger ist, haben wir bei Lukas Podolski einfach nicht gewusst, dass der eigentlich voll Genius ist.
Na, die Experimente fanden schon, also
schon
es waren
Weichen
drei, ne? Es waren praktisch, es gab die, der Nobelpreis ging an drei Leute und die haben praktisch verschiedene Experimente gemacht, die dasselbe eigentlich beweisen sollten, aber die unterschiedlich gut waren. Also der erste hat es bewiesen, hat gesagt, hier, spukhafte Fernwirkung existiert und alle haben gesagt, nee, glauben wir denn nicht, weil da und da und da sind Fehler. Dann hat der nächste das noch besseres Experiment gemacht und mittlerweile sind die Experimente so gut, dass man mit Licht arbeitet, das von Quasaren vor Milliarden Jahren, also man macht kein Licht mehr im Labor, sondern benutzt Licht, welches ausgestrahlt wurde von Quasaren vor mehreren Milliarden Jahren. Also Quasare sind quasi stellare Objekte, aktive Kerne von Galaxien. Und vor Milliarden Jahren ist irgendwo in einer anderen Galaxie hat ein Quasarlicht ausgesandt. Dieses Licht benutzen wir für diese Experimente. Das heißt, wer jetzt noch sagen will, da stimmt irgendwas nicht, der muss sagen, dass sich vor vielen Milliarden Jahren irgendwie dort Lichtteilchen abgesprochen haben, um diese Ergebnisse zu produzieren. Damit hat man praktisch jegliche Zweifler eigentlich dann zum Verstummen gebracht.
Das glaubst du?
Ja.
In Zeiten 2024,
naja,
was weiß ich, Deep State und was weiß ich nicht alles.
Diejenigen, die dann da noch zweifeln würden.
Bist du der Meinung, das wird?
Nein,
ja, das
aber
ist doch
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ich meine, diejenigen, die dann da noch zweifeln würden, das sind Menschen, die auch nicht die intellektuelle Kapazität haben, überhaupt dieser
ich
Debatte zu
weißt,
folgen.
Weißt du, was du machen solltest? Hm? Und ich würde es dann wahrscheinlich sogar auch, ich würde dafür sorgen, dass es jemand aufzeichnet, damit wir es veröffentlichen können. Du solltest mal auf so eine Pegida-Demo oder auf irgendwie so, auf einen dieser Proteste. Und da solltest du anhand dieser Logik das einfach mal so erklären und dann fragen, ob es jetzt noch irgendwelche Zweifler gibt irgendwie so.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, immer wenn man über solche Ergebnisse spricht, also über Ergebnisse, die wirklich mit extrem, extrem ausgereiften und leistungsstarken Experimenten gewonnen werden, auch bei diesem neuen Kipppunkt, der entdeckt wurde, über den ich ja ein Instagram-Video gemacht habe, wo ich das erklärt habe, wo dann Leute geschrieben haben, ja, Unsinn. Und wo ich dann gesagt habe, ja, wo ist der Kritikpunkt an der Methodik? Sag mir genau, inwiefern du die Methodik, die verwendete Methodik dieser Studie kritisierst. Und dann kommt in der Regel halt nichts mehr.
Da wird sehr schnell sehr ruhig. Ja, da wird sehr schnell sehr ruhig. Ja. Nein, ich finde auch immer gut, die ganzen vielen Empfehlungen, dass du nur fürs Abi gelernt hast und es im Leben dadurch zu nichts bringen willst, du musst sofort ins Handwerk gehen. Den Sprung haben wir ja auch sehr häufig sogar gehabt. Das hat mich ein bisschen, also diesen Spin insgesamt so mit dem, dass eigentlich Schule auch oder Bildung an sich tatsächlich eine Abwertung erfährt irgendwie so. Das ist ja schon durchaus immer mal so gegeben, so über dieses elitäre Eliten-Ding und so weiter. Aber dass das so in dieser Schiene schon so ist, das eigentlich dann so auch in vorwiegend Kreisen von Menschen, die auch AfD, Tichy, Reitschuster und Co. folgen, Bildung eigentlich keinen Wert hat, während sie gleichzeitig ja eigentlich immer vorwerfen, oh, Politiker X, Y, Z hat noch nicht mal eine Ausbildung.
Ja, ja.
Also es ist alles so inkonsistent, dass man ja nicht nur wegen der Inkonsistenz reiern könnte, aber macht mich zusätzlich irre irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, wir würden natürlich heute nicht über die beiden Personen sprechen, die wir uns gegenseitig als Rechercheaufgabe gegeben haben.
Ja.
Das wäre jetzt in dieser Wochenrückblickfolge relativ unsinnig. Von daher hätte ich jetzt vorgeschlagen, du machst einfach mal den Abschluss. Wir haben ja heute kein Malzbier, aber vielleicht kannst du ja trotzdem zwei Sätze zu Steady noch sagen.
Steady, ja, genau. Also Steady, die Plattform kennt ihr ja vielleicht. Eine Plattform, auf der man praktisch Projekte oder KünstlerInnen oder in irgendeiner Form Medienschaffende unterstützen kann mit monatlichen oder jährlichen Beträgen und kriegt dafür praktisch kleine Belohnungen, also Mitgliedschaften, die dann bestimmte Belohnungen beinhalten. Wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich keine exklusiven Podcast-Folgen oder Blogartikel machen, weil wir wollen, dass das alle lesen und hören können. Also haben wir beispielsweise Belohnungen wie eine eigene Radio-Rebell-Folge und ihr dürft euch das Thema wünschen oder die berühmte Malzbiertaufe, die wir machen, wenn wir mal wieder Malzbier haben, oder monatlich Post von mir, von wo auch immer ich bin. Genau, solche Belohnungen. Und Steady hat uns schon ja in vielen Lagen geholfen. Wir konnten unser Podcast-Studio damit zum Beispiel finanzieren, wo die viel bessere Aufnahmequalität hatten und der Ton nicht mehr so schlimm ist wie in den ersten Folgen. Und gerade aktuell hilft uns das natürlich sehr, sehr weiter, weil ja viel ansteht, was irgendwie zu finanzieren ist, von ja dem Studium in Zürich und dem Plan, wozu ja auch gehört, ich muss regelmäßig nach Hause kommen, ich brauche irgendwie eine Unterkunft dort. Da verändert sich sehr viel und es sind nicht nur finanzielle Probleme, sondern es sind noch viele, viele weitere Herausforderungen, sodass natürlich jegliche finanzielle Hilfe uns tatsächlich sehr, sehr weiterhilft. Deswegen, ich sage ja nicht Danke in dem Sinne. Deswegen ist ja auch das 1-Euro-Paket, dafür kriegt man streng genommen nicht mal ein Dankeschön, sondern man kriegt nur ein virtuelles Dankeschön praktisch. Ein
steht,
Dankeschön,
nicht im, das steht ein, nicht im Dankeschön, Papsi sagt Danke.
Stimmt, man kriegt ein Dankeschön von dir. Von mir kriegt man kein Dankeschön für eine Steady-Mitgliedschaft.
Ja, ich glaube, so haben wir es.
Ja. Von mir kriegt man kein Dankeschön für eine Steady-Mitgliedschaft, aber ich freue mich trotzdem sehr darüber. Das kann ich vielleicht mal sagen.